Die Hälfte der Deutschen fühlt sich durch ihre Heizkosten belastet. Knapp jeder Vierte sagt sogar, ist eine sehr starke Belastung. Und wenn wir auf die aktuellen Zahlen schauen, dann sehen wir auch, dass Heizkosten mittlerweile einen Anteil, Achtung, von knapp 50% an den Nebenkosten haben. Tendenz hier steigend in der Europäischen Union. Dann nimmt nämlich nach und nach die CO2-Bepreisung zu. Ich denke, das haben wir jetzt alle mal mitbekommen. Einige erwarten aber für 2027 einen regelrechten Heizschock. Warum, sprechen wir gleich drüber und auch wie wir dem entgegenwirken können. Zum Beispiel, ich spoiler schon mal ein bisschen, mit einer intelligenten Heizungssteuerung wie zum Beispiel Immo Heat IQ. Unser Gast heute ist Viktor Grinevicius, Professor für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der EBZ Business School, University of Applied Sciences. Hallo Viktor.
Hallo Andreas.
Ja, wir duzen hier übrigens, wie du vielleicht schon bemerkt hast. Aber deine Titel haben wir ja nicht vergessen. So, und dann haben wir Oliver Gerda auch wieder im Boot. Das ist der technische Geschäftsführer von Brunata Metrona. Hallo Oliver.
Hallo Andreas und hallo Viktor.
In der Regel sind Heizungsanlagen überdimensioniert, sind ein paar Jahre alt, sind eingebaut worden, als das Gebäude vielleicht noch gar nicht energetisch saniert worden ist. Dann sind andere Fenster reingekommen, da ist die oberste Geschossdecke gedämmt worden und. Der Heizbedarf ist runtergegangen, aber die Leistung im Keller ist immer noch da.
Also der Mensch ist vielleicht nicht unbedingt als Heizer geboren. Da gibt es natürlich auch Technik, die man einsetzen kann, um da noch besser zu werden.
Und wir haben natürlich auch noch die Herausforderung, dass natürlich jetzt viele Anlagen auch durchaus technische Probleme haben. Stichwort hydraulischer Abgleich, sind die Heizkörper richtig dimensioniert. Und das hat man in der Vergangenheit einfach dadurch weggebügelt, dass man einfach eine Überversorgung gemacht hat. Ich kriege ja gar kein Feedback aus den Wohnungen, was jetzt genug oder was jetzt zu wenig ist.
Also netzen sozusagen die Sensorik, die Messsensorik im ganzen Haus und teilen der Heizung im Keller mit einem Steuerungselement, was es tun soll.
Herzlich willkommen zu Beyond, dem Innovationspodcast von Brunata Metrona.
So, droht der große Kostenschock beim Heizen, wie wir sparsam und bedarfsgerecht heizen können. Das ist unser Thema in der heutigen Folge. Viktor, dein Schwerpunkt ist die Energie, die Mess- und die Automatisierungstechnik. Nimm uns doch bitte erstmal mit. Du hast unterschiedliche Testkeller mit unterschiedlichen Testheizungen und da wiederum unterschiedliche Innovationen angeschlossen. Und dann schaust du, was besser performt oder wie forscht man in diesem Bereich?
Unser Labor sind die realen Gebäude. Da kommt Technik rein, wir holen uns die Daten daraus und dann werten wir aus, welche Einstellungen der Heizungsanlage und vor allem auch welches Nutzerverhalten jetzt zu welchen Energieverbräuchen führt. Wir haben festgestellt, dass insbesondere das Nutzerverhalten natürlich einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Heizenergieverbräuche hat und das untersuchen wir im Detail.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse eben aus diesem Tun?
Wir haben festgestellt, dass die Menschen sehr unterschiedlich heizen. Das hat sicherlich auch was mit den Temperaturniveaus zu tun, wo Menschen sich sozusagen behaglich fühlen. Aber was wir natürlich auch feststellen, ist, dass Menschen vielleicht auch gar nicht wissen, wie ihr Verhalten und in welchem Umfang ihr Verhalten ihre Heizkosten beeinflussen. Es ist nicht nur immer eine Frage der Gebäudeisolation, sondern es ist vor allem auch eine Frage des Lüftungsverhaltens. Und gerade beim Lüftungsverhalten kann man eben sehr sparsam sein, man kann aber auch sehr viel Energie verschwenden. Und problematisch ist natürlich, dass man das Feedback eben sehr spät bekommt. Ne? Richtig heizen will gelernt sein. Und das muss man irgendwie lernen, ohne dass man jetzt irgendwie ein regelmäßiges Feedback bekommt.
Das klingt, Oliver, das klingt so ein bisschen, wir machen jetzt schon lange diesen Podcast, das klingt jetzt so ein bisschen bei Viktor so, ja, wir heizen ja aber auch erst seit 2-3 Wochen, wir müssen das erst noch lernen.
Wieso? Ja, in Deutschland muss ja für alles einen Führerschein gemacht
werden. Ja, aber
der Heizführerschein mal eingeführt.
Aber fangen wir jetzt tatsächlich erst an, wo wir sagen, wir müssen weniger Energie verheizen, in dem Fall fangen wir jetzt tatsächlich erst an, uns wirklich Gedanken darüber zu machen, beziehungsweise auch die Mieterinnen und Mieter.
Wir alle wissen ungefähr, was ein Auto verbraucht. Ja, ich denke mal jetzt noch in alter Verbrennerwelt.
Ja.
Also 6 Liter für ein Auto, so Verbrennerverbrauch, fühlt sich irgendwie, ne, haben wir alle im Hinterkopf.
Das könnte passen.
Viele ADAC-Hefte gelesen, ist irgendwie, ne, klingt vernünftig. Aber Kilowattstunden pro Quadratmeter?
Ja, weil die Keller, die Heizung ist halt eben auch im Keller, ne? Steht nicht die ganze Zeit vor der Tür. Also das ist sicherlich ein Punkt. Okay, ja, dann müssen wir noch einiges lernen, Viktor. Das haben wir schon rausgehört. Jetzt ist die neue Bundesregierung am Start und die wollen ab 2027 das System der CO2-Preisung, die ich eben genannt habe, wollen die umstellen. Aktuell ist es am Ende ein festgelegter politischer Wert, ne, die Steigerung, die wir jetzt auch zum Jahresanfang hatten. Ab 2027 soll dann im Prinzip klassisch Angebot und Nachfrage beginnen. Das bedeutet, wenn es viele Verbraucher gibt, die fossil verbrennen, also CO2 ausstoßen, dann geht der Preis halt eben hoch. So, jetzt kam ich eben mit dieser, ich nenne sie mal Bildschlagzeile, Heizschock. Ist das Bild, ist das so ein bisschen effekthaschend oder trifft es das ganz gut?
Naja, Schock ist natürlich irgendwie ein großes Wort und das passt sicherlich in die Bild-Zeitung.
Heizhammer?
Ja, Heizhammer.
Ah, nee, der ist verbrannt.
Den hatten wir schon. Aber Fakt ist natürlich, wenn wir genauer hinschauen, das Heizverhalten hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Witterungsbereinigt haben wir sozusagen in Deutschland genauso geheizt wie im Vorjahr. Jetzt hatten wir es ein bisschen kälter, insofern sind die Verbräuche auch leicht gestiegen, so circa um 10%. Und wenn man jetzt mal rauslässt, was wir politisch nicht so richtig wissen, wie wird sich Gaspreis und Ölpreis und so weiter im nächsten Jahr verhalten. Lassen wir das mal als unbekannte Größe weg, dann haben wir auf jeden Fall den CO2-Preis. Das ist eine politisch gesetzte Größe, das ist eine gewollte Größe. Der CO2-Preis soll ja eine Steuerungswirkung entfalten, um uns hin zum energieeffizienten Heizverhalten, aber auch zum entsprechenden Bauen von entsprechenden Heizungssystemen in Gebäuden zu bewegen. Und der Fahrplan steht. Wir haben angefangen, 2023 war es, glaube ich, mit 30 Euro je Tonne CO2. Im letzten Jahr haben wir 45 Euro je Tonne CO2 gehabt. In 2025 wird es auf 55 Euro steigen, politisch festgelegt. Und es gibt ja Fachleute, zum Beispiel der Achim Bambach vom ZEW, der hat schon darauf hingewiesen, naja, wenn das dann ab 2027 freier Spiel der Märkte den CO2-Preis festlegen soll, dann sind Größenordnungen von 200 Euro je Tonne eine Größe, die realistisch ist. In manchen Ländern, in Skandinavien, haben wir schon durchaus dreistellige Werte.
Die machen das schon so, oder?
Okay. Ja. Um mal plakativ, also damit man weiß, worüber redet man. Es ist ja immer noch eine abstrakte Größe. Was Tonne CO2, was kostet mich das und was kostet mich das selber? Heute zahlt, also im letzten Jahr hat ein Mieter durchschnittlich 40 bis 50 Euro für den CO2-Preis in seiner Heizkostenabrechnung bezahlt. Das heißt, in einer normalen Mietwohnung, 60 bis 80 Quadratmeter, sind so ungefähr 50 Euro für die CO2-Bepreisung draufgegangen. Und wenn man jetzt einfach den Dreisatz rechnet, wir liegen jetzt bei 40, 45 Euro. Und wenn man mal unterstellt, das steigt in Richtung 150, 200 Euro, vielleicht auch mehr, dann reden wir darüber, dass in einer normalen Wohnung 200 Euro und mehr nur für die CO2-Bepreisung drauf geht. Da ist dann die Energiekosten, also die Basiskosten, der Energiepreis oder was sonst noch eine Rolle spielt in der Heizkostenabrechnung, noch nicht eingepreist. Das ist natürlich eine Größe, die im Portemonnaie unmittelbar ankommt.
So, Viktor, du hast ja im Prinzip millionenfach Daten auf der Festplatte oder auf den Servern. Mach uns das nochmal ganz plakativ gerne. Wie achtsam heizen wir denn im Moment noch?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil das Heizverhalten so unterschiedlich ist. Wir haben bei den Auswertungen gesehen, dass wir Menschen haben, die tatsächlich überhaupt nicht heizen in ihren Mehrfamilienhäusern. Also 7% der Mieter machen ihre Heizung nur sehr sparsam oder sehr, sehr selten an, profitieren im Grunde genommen auch ein bisschen durch den Wärmefluss von den Nachbarn. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die es schaffen, in der Immobilie das 2,5-fache ihres Durchschnittsverbrauchs hinzubekommen. Gott. Man weiß ja auch, dass 1 Grad Celsius mehr Raumtemperatur ungefähr 6% mehr Heizkosten bedeuten. Im übertragenen Sinn müssten Raumtemperaturen von 35 bis 40 Grad ja dann letzten Endes sein, was natürlich nicht der Fall ist, sondern das dauergekippte Fenster ist eigentlich immer das Problem. Ne? Wir haben das Glück oder auch nicht, wie man es nennen will, dass wir sehr leistungsfähige Heizungssysteme in unseren Gebäuden haben. In der Regel sind Heizungsanlagen bei uns überdimensioniert, sind ein paar Jahre alt, sind eingebaut worden, als das Gebäude vielleicht noch gar nicht energetisch saniert worden ist. Dann sind andere Fenster reingekommen, da ist die oberste Geschossdecke gedämmt worden und. Der Heizbedarf ist runtergegangen, aber die Leistung im Keller ist immer noch da. Und damit ist dieses Heizverhalten oder diese Heizung sehr fehlertolerant. Also du machst das Fenster auf Kipp, und es wird nicht kälter in der Wohnung. Und Menschen unterschätzen komplett, was das für Auswirkungen hat, wenn man dann sagt, ach ja, das kann ja den ganzen Tag ruhig aufbleiben, gar kein Problem. Außerdem wird es ja gar nicht kälter, kann ich ja nicht wesentlich mehr Energie verbrauchen. Und das ist das, was ich meine. Wir brauchen eigentlich auf der einen Seite Systeme, die das ein bisschen deckeln. Ne? Also ich muss ein Feedback bekommen. Also ich muss feststellen, tatsächlich, das Fenster ist geöffnet. Es muss dann auch tatsächlich auch kälter werden, um die Energieverschwendung einzubremsen. Das ist die, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist einfach, normalerweise bekomme ich ein Feedback über meine Nebenkostenabrechnung. Die kriege ich ein halbes Jahr nach Ablauf des Jahres in der Regel, dann sehe ich, was da ist. Und ob ich danach verstehe, was ich richtig und was ich falsch gemacht habe, ist natürlich sehr schwierig dann auch zu greifen.
Also was Viktor beschrieben hat, ist ja sozusagen der eingebaute Rebound-Effekt. Die Heizung, die sehr performant ist in einem Gebäude, was vielleicht sogar energetisch gedämmt, saniert worden ist, das ist ja das, was wir aus unseren Daten auch erkennen können, aus den vielen Abrechnungen, die wir erstellen. In den letzten 10 Jahren hat sich der Verbrauch in Deutschland eigentlich nicht relevant verändert. Ja, und wenn man dann weiß, dass ja viele, viele Milliarden in die Gebäudesanierung, in die energetischen Sanierungen geflossen sind, sehen wir eigentlich, das kommt gar nicht bei den Heizkosten an. Die Anlage liefert, ja, das, die Sensitivität für das, was ich mit meinem Heizverhalten verursache, ist gar nicht so ausgeprägt. Und wir beobachten uns unseren Daten, dass wir zum Beispiel im Winter bis zu 10% dauergeöffnete Fenster haben. Und wenn man weiß, dass beim Gebäude bereits ab 10 Zentimeter Dämmung etwa, das ist also keine besonders ausgeprägte Dämmung nach modernen Gebäudemaßstäben, mehr als 50% des Wärmeverlustes schon übers Fenster, übers Lüftungsverhalten stattfindet und gar nicht über die Gebäudehülle, sieht man eben diesen Einfluss, den das persönliche Verhalten da hat, dass wir eigentlich mit großen Investitionen in die Gebäudehülle relativ geringe Auswirkungen erreicht haben.
Das, was Viktor eben gestriffen hat, das hatten wir hier auch schon im Podcast, und zwar diese unterjährige Verbrauchsanalyse. Ne? Darüber hast du häufiger schon erzählt. Also, dass man wirklich im Prinzip wöchentlich oder meinetwegen auch täglich per App gesagt bekommt, wo stehe ich denn? Das Spannende ist, das scheint für uns alle nötig zu sein. Das Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey, das ist so ein Startup aus Berlin, die haben für euch eine repräsentative Studie gemacht für Brunata Metrona zum Heizverhalten der Deutschen. So, die Daten sind frisch da. Wie schätzen sich denn die Deutschen selber ein, nach dem, was wir gerade alles gehört haben?
Naja, also wenn man ehrlich ist, vor dem Ukraine-Krieg und der Gaskrise, glaube ich, hätten die meisten Befragten mit unserer Frage vermutlich gar nichts anfangen können.
Also was meinen Sie?
Genau, was meinen Sie, Heizverhalten? Ne? Da hat sich schon was getan in den letzten 3 Jahren. Das Thema ist natürlich aus nicht sehr schönen Gründen, aber es ist präsenter geworden. Aber tatsächlich, das wie üblich, Selbstbild, Fremdbild, also die realen Daten und das Selbstbild, was wir von uns haben, das passt nicht wirklich zusammen. Die meisten Menschen, ja, bezeichnen sich als gute Heizer, teilweise als sehr sparsam oder eher sparsam, über 50% der Menschen sagen, wir heizen energieeffizient und bewusst. Und gleichzeitig sind die Verbrauchsdaten gestiegen. Ja, und wenn man dann hinterfragt, dann stellt man fest, dass tatsächlich nur eine relativ geringe Kenntnis über die Höhe der Kosten tatsächlich vorliegt. Also lediglich eine Minderheit der Menschen, um so 15-20%, haben in der Umfrage tatsächlich gewusst, wie die Heizkosten eigentlich tatsächlich ausfallen in der persönlichen Wohnung. Stromkosten zum Beispiel, ne, die einen viel geringeren Anteil der Nebenkosten ausmachen, sind den meisten Menschen viel präsenter. Da kennt man erstens die Preise, man kennt auch die Verbräuche so ein bisschen, aber die Heizkosten sind so eine Unbekannte.
Warum eigentlich? Also ich meine, Strom ist ja ähnlich wie die Heizung, ist warm, ist ja ähnlich wie ich habe das Licht an. Warum sind wir denn so interessiert an dem, was wir an Strom verbrauchen, im Gegensatz zu dem, was wir fürs Heizen brauchen?
Ich glaube tatsächlich, dass es diese fehlenden Vergleichsmaßstäbe sind in der Vergangenheit. Wie ich vorhin schon sagte, also ne, 6 Liter für einen Verbrenner ist ein Wert. Ehrlich gesagt, die meisten fangen schon an zu überlegen, wie viele Kilowattstunden pro 100 Kilometer sind denn für ein Elektroauto ein guter Wert. Ich glaube, da wird es dann schon unsicherer. Also da merkt man, es ist so ein Lerneffekt, was über viele Jahre eingeprägt ist. Es ist bekanntes Wissen, anderes muss man erst neu erlernen. Und wie gesagt, wie viele Kilowattstunden pro Quadratmeter ich in einem Haus verbrauche oder in meiner Wohnung persönlich verbrauche, ist, glaube ich, für die allermeisten eine völlig unbekannte Größe. In der Vergangenheit war das einfach kein Thema.
Wir haben ja immer die Tendenz, zum Beispiel mechanische Arbeit überzubewerten. Also wenn ich einen Kasten Wasser in die 3. Etage geschleppt habe, dann habe ich ein Gefühl dafür, wie viel Energie ich da reinstecken musste, theoretisch. Aber bei Wärme kriegt man das so gar nicht richtig mit. Man weiß gar nicht, wie viel Energie notwendig ist, um zum Beispiel einen Raum auf eine bestimmte Temperatur zu heizen, um zum Beispiel zu lüften, wie viel Energie da durchgeht. Und das Problem ist dann eigentlich gar nicht mal so sehr der einmalige Lüftungsvorgang, sondern es ist einfach auf die Dauer das, was da ausmacht. Wir hatten mal so Modellrechnungen gemacht und hängt ein bisschen auch von der Außentemperatur ab, aber man ist durchaus in der Lage, den Energieverbrauch eines Wohnzimmers mit Dauerlüften zu verfünffachen. Oh. Und wem ist das klar, ne? Dass das so passieren kann. Und Während wir vielleicht beim Auto sehen, okay, ich fahre jetzt schnell auf der Autobahn, dann wird der Tank schneller leer, da kriege ich sofort ein unmittelbares Feedback, ich habe vielleicht noch ein Verbrauchsmessgerät im Auto, dann ist das beim Heizen ist das einfach schwierig. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen sich dafür interessieren für ihren Verbrauch und auch durchaus bereit wären, mit ihrem Verhalten das zu ändern. Aber es fehlt eben tatsächlich auch dieser Feedback.
Ne? Das Instant-Feedback, also, das man bekommt, ne? Das kurzfristige.
Genau, dass man sofort weiß, das hat jetzt dazu geführt, das hat dazu geführt. Da müssen wir einfach auch noch ein bisschen von der Ausstattung unserer Gebäude und auch von dem Umgang mit den Daten das machen. Wir haben in unserem Forschungsprojekt Bald Best haben wir eine Umfrage gemacht, haben Menschen gefragt, sollen wir euch beim energiesparenden Heizen helfen? Und da haben tatsächlich 75% gesagt, nö, brauchen wir nicht.
Können wir ja schon.
Und können wir. Und dann haben wir gefragt, woher wisst ihr denn, dass ihr gut heizt? Ne? Da haben die gesagt, ja, wir kriegen ja jedes Jahr Geld wieder, ne, von der Nebenkostenabrechnung. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben dann festgestellt, also haben wir nachgeguckt, die 75%, die gesagt haben, wir brauchen keine Unterstützung, die hatten in der Regel einen ein Drittel höheren Heizungsverbrauch als ihre Nachbarn, die gesagt hätten, ja doch, so ein Energiespartipp wäre genau das Richtige, kann ich gut gebrauchen. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, ob ich jetzt mich wirklich mit dem Thema auseinandersetze und da fehlt eben vielleicht auch vielen die Lust, aber vielleicht auch vor allem auch das Know-how, dass man das richtig einschätzen kann.
Da passt vielleicht noch das eine oder andere an Fakten aus der Umfrage, die wir mit CY durchgeführt haben. Die unterjährige Verbrauchsinformation, die du vorhin angesprochen hast, ist ja eine verpflichtende Leistung. Also seit 2022, Veränderung der Heizkostenverordnung in 2021, muss der Verbrauch monatlich mitgeteilt werden. Setzt eine gewisse Geräteausstattung voraus. Das wird also über die Jahre sicherlich noch sich ausbreiten. Aber 2022 hat das angefangen und bis 2026 müssen alle Verbraucher diese monatliche Verbrauchsinformation bekommen. Das heißt, wir können heute davon ausgehen, wir sind zwischen 22 und 26, aber wir haben schon mehr als die Hälfte der Zeit hinter uns. Also wir haben im Markt eine sehr große Verbreitung. Sicherlich 50, 60, vielleicht 70% der Verbraucher haben theoretisch Zugang zu unterjährigen Verbrauchsinformationen. In unserer Studie haben 2/3 der Befragten geantwortet, sie kriegen keine UFI. Und weitere 10-12% wussten es nicht genau. Das heißt, tatsächlich hat nur ein knappes Viertel der Befragten eine unterjährige Verbrauchsinformation bewusst wahrgenommen. Von denen, die das bekommen haben, haben allerdings dann 50-60% tatsächlich auch praktischen Verbrauch davon gemacht und haben gesagt, ich schaue mir das an, ich nutze es zur Kontrolle meines Verbrauchs. Und auch eine relativ große Zahl, also über 50% der Verbraucher, der Nutzer dieser unterjährigen Verbrauchsinformationen haben gesagt, ich hätte es eigentlich auch gerne noch in einer höheren Taktung, in einer höheren Frequenz. Wöchentlich, vielleicht sogar wirklich als Instant-Feedback. Also hier ist Verbrauchstransparenz ist sicherlich ein Thema, an dem man arbeiten muss. Und das andere, was Viktor, glaube ich, angesprochen hat, das ist die zweite Säule, um besser zu heizen, das ist tatsächlich, wie unterstütze ich denn den Verbraucher? Das eine ist, ich weiß, was ich tue. Dann weiß ich noch nicht genau, wie ich es tue. Und also der Mensch ist vielleicht nicht unbedingt als Heizer geboren. Da gibt es natürlich auch Technik, die man einsetzen kann, um da noch besser zu werden.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Dieses an die Hand nehmen auch tatsächlich der Menschen, gerade weil wir ja auch festgestellt haben, also die Preise für fossile Brennstoffe, Gas oder Öl, die werden jetzt wahrscheinlich langfristig nur einen Weg nach oben kennen. Das heißt, wenn wir durch Reduzieren unserer Energie, die wir verbrauchen, dagegen steuern, dann bleiben wir zumindest im Mittel gleich. Insofern muss was passieren. Du hast jetzt gerade schon die Verbrauchstransparenz angesprochen. Und dann haben wir auch schon rausgehört, intelligente, bedarfsgerechte Heizungssteuerung ist die zweite große Säule. Oh ja, und dann halt am Ende selber einsparen. So, wir gehen jetzt nochmal nach Jena, da wo Viktor auch seine ganzen Sensoren aufgebaut hat. Ich sage es nur mal bildlich. Da haben ja Brunata Metrona, Jena Wohnen und die Stadtwerke in diesem Pilotprojekt auch ausprobiert, wie man relativ einfach Energie sparen kann. Und da sind wir mitten im Thema. Viktor, du begleitest dieses Projekt wissenschaftlich. Magst du erst mal beschreiben, wie das da aussieht? Also wie ist im Prinzip der Versuchsaufbau in dieser Wohnanlage?
Naja, wir haben dort 4 Plattenbauten, die über Fernwärme versorgt werden. Und wir haben die Energieverbräuche erfasst, wir haben die Temperaturen gemessen, mit denen sozusagen das Heizungswasser in die Wohnung transportiert wird. Die Gebäude sind unterschiedlich ausgestattet. Wir haben elektronisch geregelte Fernwärmestationen, die laufend optimiert werden. Und wir haben in einem Gebäude auch smarte Thermostate eingebaut, also wo man tatsächlich dann, wo die Mieter dann Zeitprogramme einstellen können. Und das Ziel ist es tatsächlich, eine bedarfsgerechte Versorgung der Gebäude zu erreichen. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, weil in der Regel bedient man dort eine Technik, das ist die sogenannte witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung. Das heißt, wenn es draußen kälter wird, dann wird in der Regel das Heizungswasser wärmer. Die Leistung der Heizung steigt, ist ja auch klar, weil ich auch mehr Energie brauche. Und da stößt man dann auch letzten Endes ein Stück weit einfach auch an Grenzen, weil der Vermieter natürlich immer auch Sorge hat, dass er eine Unterversorgung der Gebäude erreicht. Das, was wir eigentlich regelmäßig sehen, wenn wir uns solche Anlagen anschauen, ist aber eine Überversorgung der Gebäude. Das heißt also, eigentlich wird immer reichlich Leistung zur Verfügung gestellt und durch diese Überversorgung schaffe ich Möglichkeiten des feedbacklosen Energieverschwendens. Und wenn ich diese Möglichkeiten schaffe, dann wird die auch genutzt. Und das kann man immer daran ganz gut erkennen, dass dann die Verbräuche so auseinandergehen. Ne? Also das heißt, ich habe eine richtig große Streuung der Verbräuche zwischen den Wohnungen und das ist eigentlich ein guter Indikator dafür, dass eigentlich da am Ende des Tages dann doch einiges eingespart werden kann.
Okay, das heißt, einige übertreiben es im Prinzip, wenn es die Möglichkeit gibt, weil die Heizung unten so viel Peng hat. Habe ich das richtig verstanden?
So ist das, ja. Okay. Und wenn man Energie sparen will, muss man das eigentlich auf ein normales Maß zurückführen. Und jetzt haben wir natürlich diese Situation, dass ja dann, wir sind ja alle keine, ja, also keiner steht morgens auf und sagt, ich möchte aber jetzt heute besonders energieeffizient heizen, sondern wir wollen in der Wohnung wohnen, wir haben ein bestimmtes Komfortbedürfnis und haben auch antrainierte Verhaltensweisen. Und wenn diese antrainierten Verhaltensweisen nicht besonders effizient sind, haben die natürlich Konsequenzen in dem Moment, wo ich jetzt die Überversorgung runterfahre. Denn dann stelle ich fest, dass die Wohnung dann möglicherweise gar nicht mehr so richtig warm zu bekommen ist. Ne? Also sprich Stichwort Dauerlüften. Ne? Und wir haben natürlich auch noch die Herausforderung, dass natürlich jetzt viele Anlagen auch durchaus technische Probleme haben. Also Stichwort hydraulischer Abgleich, ist das alles richtig eingestellt, sind die Heizkörper richtig dimensioniert? Und das hat man in der Vergangenheit einfach dadurch weggebügelt, dass man einfach eine Überversorgung gemacht hat. Man stellt einfach reichlich zur Verfügung, alle sind glücklich und zufrieden, aber mit Energieeffizienz hat das natürlich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Man muss eben zur Ehrenrettung auch der Facility Manager, die solche Gebäude bedienen, sagen, sie sehen ja auch nicht viel. Also ich kriege ja gar kein Feedback aus den Wohnungen, was jetzt genug oder was jetzt zu wenig ist. Wir brauchen eigentlich die Daten aus den Wohnungen, um tatsächlich die Heizungsanlage im Keller wirklich vernünftig steuern zu können. Und stoßen wir tatsächlich auch immer wieder an emotionale Grenzen, sprich Datenschutz. Ne? Darf die Technik wissen, wie warm es in den Wohnungen ist? Darf die Heizungsanlage das wissen? Darf das der Abrechner wissen? Darf das der Hausmeister wissen? Und da halten wir uns eben an vielen Stellen auch die Augen zu, ne? Und haben einfach Schwierigkeiten, die Potenziale dann auch zu heben, die eigentlich, wenn man so will, relativ einfach zu erschließen sind.
Aber genau das, was du ja festgestellt hast, deutlich schwankende Verbräuche zwischen den Wohnungen, es wäre ein Fehlschluss zu sagen, dass die am meisten verbrauchten, auch die wärmsten Wohnungen haben. Also das ist nicht zwingend so.
Lüften weniger.
Ja, also wie auch immer. Man kann ein behagliches Wohnklima auf ganz unterschiedliche Art und Weise in der Wohnung schaffen. Und derjenige, der am meisten Energie verbraucht, ist nicht zwingend der mit den höchsten Temperaturen. Und der vernünftige Heizkosten hat, muss nicht zwingend deswegen frieren. Das ist eher eine Frage, wie man das macht. Das können wir aus den Daten und den Temperaturverläufen, die wir sozusagen neben die Verbrauchs- und Kostenverläufe legen können, durchaus erkennen, dass beides geht. Effizient heizen und trotzdem angenehmes Wohnklima im Gebäude, in der Wohnung zu schaffen.
Ich hänge noch so ein bisschen an dem Datenschutz natürlich. Also Google darf natürlich alles wissen, da hacken wir jede Intimität rein, aber meine Heizung, ich weiß nicht. Aber das Klima möchte ich natürlich trotzdem retten. So, das ist wieder so typisch deutsch. Viktor, vielleicht kannst du das mal für uns leicht verständlich, diese vier Häuser, die ihr da stehen habt, diesen unterschiedlichen Angängen, wie wir effizienter heizen können. Was ist so der Zwischenstand im Moment, wo du sagst, das gibt sich ganz gut aus, das könnte funktionieren?
Wir sehen, wenn wir die Technik im Keller optimieren, also sprich die Möglichkeiten zur Überversorgung runterfahren, dass wir sicherlich die 15% schaffen. Also 15% Einsparungen sind da durchaus möglich. Meiner Meinung nach auch ohne großen Komfortverzicht, muss man ehrlicherweise sagen, weil dann natürlich auch mal die Frage stellt, was ist denn sozusagen das Komfortniveau, ne, das ich brauche? Also ist das dauergekippte Fenster und 22 Grad, ist das das, was ein Wohnungsbauunternehmen zur Verfügung stellen muss? Oder muss man sozusagen eine vernünftige Temperatur bei vernünftigem Verhalten irgendwie sicherstellen? Das ist ja ein Punkt, der ja auch zur Diskussion geht. Wir rücken den Leuten ja schon auf die Pelle mit den ganzen Geschichten. Ne? Also wir fahren schon Temperaturniveaus dann oder wir fahren Leistungen runter und gucken mal, wo geht was. In den Wohnungen, die jetzt über smarte Thermostate verfügen, konnten Menschen ja auch selber Programme einstellen und konnten ja sagen, ich mache jetzt das Badezimmer morgens mal 3 Stunden warm oder wenn ich nicht da bin, dann fahre ich die Anlage runter. Und man kann da natürlich auch sehr schön sehen, wenn man sich damit intensiver auseinandersetzt, dass das eben auch sehr unterschiedlich, dass da unterschiedlich von Gebrauch gemacht wird. Also Menschen arbeiten mehr oder weniger mehrfach am Tag mit Thermostaten und andere lassen das sozusagen dauernd durchlaufen, ne, weil es vielleicht auch zu lästig ist oder weil eben tatsächlich man vielleicht auch nicht weiß, wenn man jetzt wieder nach Hause kommt, möchte nicht in eine kalte Wohnung kommen und. Ja,
ich habe da noch ein Zauberwort. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut, um das vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen, was es denn eigentlich schon für Lösungen gibt. ImmoHeat IQ, also Intelligenzquotient. Oliver, das ist eine smarte Lösung aus dem Hause Brunata Metrona. Was ist das?
Im Gegensatz zu deinem Einfamilienhaus haben wir natürlich im Mehrfamilienhaus schon einen gewissen Vorteil. Die digitale Vernetzung der Daten. Viktor hat vorhin das Thema Datenschutz, was darf man, was darf man nicht. Aber was kann man damit? Wenn man die Frage so stellt, ist es natürlich schon, hat es einen anderen Reiz. Ja? Und heute ist das Problem in einem normalen Haus, wir haben viele Player und jeder hat eigentlich nur ein Element im Zugriff. Ja? Also der Mieter dreht am Thermostatventil, der Gebäudeeigentümer stellt irgendeine Heizungsanlage in den Keller, der Hausmeister oder jemand, der die Wartung macht, macht dann noch irgendwas in der Einstellung. Und wenn man jetzt das Beispiel mit der Fernwärme dazu nimmt, dann kommt noch der Energieversorger dazu, der ein bestimmtes Temperaturniveau in die Anlage einspeist, zur Verfügung stellt. Jeder dreht sozusagen einem Rad. Ja. Aber alle diese Player liefern Daten. Und wenn man diese Daten intelligent vernetzt, dann hat man natürlich eine Möglichkeit, den Verbraucher einer Heizanlage auch ganz entscheidend zu optimieren. Und das ist das, was wir mit dem ImmoHeat IQ machen. Wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten. Auf der einen Seite haben wir an jedem Heizkörper einen Heizkostenverteiler hängen, der ständig Raum- und Heizkörpertemperatur misst. Also eine umfangreiche, effektive Sensorik für das ganze Gebäude, für jede einzige Verbrauchsstelle. Und damit kann man natürlich etwas anderes tun, als das, was Viktor vorhin angesprochen hat, nach dem Motto Außentemperatur gefüllte Heizanlage, Motto draußen kalt, Heizung warm.
Dann blubber ich das Wasser hoch.
Ja. Es ist aber ja gar nicht unbedingt der Bedarf an der Stelle da. Wenn ich aber weiß, wie ist eigentlich die Temperaturverteilung im Gebäude, an welcher Stelle ist eigentlich welcher Temperaturbedarf eigentlich da, wie sind die Temperaturverhältnisse von Raum zu Raum, dann kann ich natürlich der Heizung unten ganz anders sagen. Mach mal die Vorlauftemperatur was höher oder lass dir mal ein bisschen Zeit, entspann dich, wir brauchen die Wärme oben gerade gar nicht, obwohl es draußen kälter ist. Und das ist mal so das Grundprinzip. Ja, wir vernetzen sozusagen die Sensorik, die Messsensorik im ganzen Haus und teilen der Heizung im Keller mit einem Steuerungselement, was es tun soll. Und dann kommen so ein bisschen weitere Themen dazu. Das sind die elektronischen Thermostatventile, die dann noch einen größeren Komfort bieten, wo ich Profile reinladen kann, wo ich eine Möglichkeit habe, auch eine Fensteröffnung direkt zu erkennen und entsprechend den einzelnen Heizkörper runter zu regeln, in dem Moment, wo es sinnvoll ist. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann kommt eine intelligente Heizungssteuerung raus, die einer klassischen Heizungssteuerung, wie sie in deinem Einfamilienhaus vorliegt, außen kalt, drinnen im Keller warm, deutlich überlegen. Und dann schaffen wir diese 15% und in Fällen, wo wir das Potenzial voll ausnutzen, sind wir mal nicht ganz unbescheiden, kommen wir auch durchaus auf 20-30%. Nicht im Standard, nicht in jedem Fall. Es kommt auch darauf an, von welchem Temperatur- oder Verbrauchsniveau man ausgeht. Wenn man schon bei 50-60 Kilowattstunden pro Quadratmeter ist, wie in den Plattenbauten in Jena, dann wird es auch ehrgeizig, noch ganz, ganz weit runterzukommen. Da haben wir eher die 15-18% geschafft. Aber es geht eben auch deutlich mehr, wenn man alle Elemente intelligent einsetzt.
ihr beiden. Vielen Dank. Das war unsere neue Folge. Droht der große Kostenschock beim Heizen? Wir können feststellen, ja, aber die Technik, die künstliche Intelligenz, sie wird immer besser. Siehe ImmoHeat IQ, das, was Oliver uns gerade erklärt hat. Ja, jetzt müssen wir nur machen. Danke an Oliver Gehr und Professor Dr. Viktor Grinevicius.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Das war Beyond, der Innovationspodcast von Brunata Metrona. Abonnier uns, um keine Folge mehr zu verpassen.